Drohungen, Stalking, sexualisierte Belästigung, Vergewaltigung oder sogar Femizid. Viele Frauen erleben Gewalt und speziell genderspezifische Gewalt. Und dabei sind die meisten Täter Männer.
In dieser Folge werden wir darüber sprechen, warum Gewalt gegen Frauen für so viele Männer ein Mittel ist, um ihre Macht auszuüben und wie wir als Gesellschaft dafür sorgen können, dass sie diese Gewalt nicht mehr ausüben.
Das ist, was die Woche wichtig war, mit einer Sonderfolge dazu, wie wir Gewalt gegen Frauen wirksam verhindern können und welche Rolle Täterarbeit dabei spielt. Hi, ich bin Magdalena Steffeli.
Und ich bin Julika Kotsch. Wir haben vor ein paar Wochen in unserer regulären Folge mit der Incel-Expertin Veronika Kracher über die Serie Adolescence gesprochen und darüber, wie junge Männer zu Incels werden. Und einige von euch haben sich dann in den Kommentaren gewünscht, dass wir noch mehr zu diesem Thema machen. Ja, und das haben wir uns in dieser Folge jetzt vorgenommen. Wenn es euch mit diesem Thema allerdings nicht gut geht, dann überspringt die Folge gerne oder hört sie nicht alleine an.
Bei genderspezifischer Gewalt, also Gewalt, die aufgrund des Geschlechts oder bestimmter Geschlechtervorstellungen ausgeübt wird, ist es super wichtig, den Betroffenen, den Opfern zuzuhören und ihnen den Raum zu geben, über ihre Erfahrungen zu sprechen. Betroffene sind häufig Frauen, aber auch Menschen aus der LGBTIQ-Community.
Aus der Statistik wissen wir, dass jede dritte Frau mindestens einmal in ihrem Leben physische und/oder sexualisierte Gewalt erlebt hat. Und bei Gewalt an Frauen gibt es jetzt nicht nur diese eine Geschichte, sondern Gewalt an Frauen hat total viele Gesichter. Zum Beispiel Michelle, die in unserem Format Chudoku darüber spricht, wie sie auf dem Weg nach Hause von einem Fremden vergewaltigt worden ist.
Er hat mich seelisch einfach verletzt. Er hat mein Nein einfach übergangen und hat sich einfach genommen, was er wollte, obwohl ich es nicht wollte.
Oder Samia, die transphob beleidigt wurde und dann zu Boden geschlagen wurde, wie sie im Interview mit dem Online-Magazin Massengeschmack berichtet.
Und dann war da noch jemand in der Ecke, der am Anfang völlig unscheinbar war. Und der, wie sich jetzt rausgestellt hat, ist er Kickboxer und der hat direkt mit der Rechten mit einem Schlag zugeschlagen. Und ich bin sofort kerzengerade zu Boden gegangen, auf den Schädel. Gefallen, Schädelknochen gebrochen, innere Blutung, meine Augen gingen nur noch hin und her. Ich war sofort bewusstlos, Krankenwagen kam.
Besonders in Beziehungen erleben viele Frauen Gewalt. Etwa jede vierte Frau wird mindestens einmal Opfer körperlicher oder sexualisierter Gewalt durch ihren aktuellen Partner oder durch ihren Ex-Partner. Eine von ihnen ist Annika. Im Interview mit unserem Reportageformat Follow Me Reports erinnert sie sich an ihren gewalttätigen Ex-Freund.
Er hat mich geschlagen, er hat mir ein Kissen aufs Gesicht gedrückt. Ich hatte da tatsächlich Todesangst.
Die Täter können, wie wir gerade gehört haben, Partner, Ex-Partner, Brüder, Väter, Stiefväter, Freunde, Bekannte oder eben auch Unbekannte sein. Aber eins haben viele von ihnen gemeinsam: sie sind meistens männlich. Das zeigen zum Beispiel Zahlen vom BKA, also vom Bundeskriminalamt. Warum die Täter so oft Männer sind, darüber sprechen wir später noch.
Wenn es darum geht, was gegen geschlechtsspezifische Gewalt zu tun, dann liegt der Fokus meistens drauf, wie die Betroffenen bzw. die potenziellen Opfer besser geschützt werden können oder wie sie sich selbst schützen können. Das ist auch super wichtig, aber eben nur eine Seite.
Und um gegen Gewalt an Frauen vorzugehen, muss also die Gewalt an sich verhindert werden, quasi Ursachenbekämpfung. Also es braucht zum Beispiel Maßnahmen zur Prävention, damit Jungs und Männer gar nicht erst zu Tätern werden. Es braucht aber auch Arbeit mit Jungen und Männern, die schon gewaltig geworden sind, die sogenannte Täterarbeit. Und da ist sehr viel Bereitschaft zur Selbstreflexion gefordert.
In dieser Folge richten wir jetzt den Blick auf die Täter, weil Gewalt an Frauen lässt sich nur verhindern, wenn sich das Verhalten derjenigen ändert, die sie ausüben. Wie wir es schon gesagt haben, meistens Männer. Es reicht nicht, Frauen und Mädchen ständig zu sagen, wie sie sich schützen sollen. Stattdessen müssen wir fragen, warum üben Männer Gewalt aus und wie lässt sich das stoppen? Täterarbeit spielt dabei eine zentrale Rolle, denn Täterarbeit ist Opferschutz.
Ja, aber wie funktioniert das? Jetzt ganz provokant gefragt, wie hält man Männer vom Belästigen, vom Vergewaltigen, vom Töten ab? Und was haben traditionelle Männlichkeitsbilder mit Gewalt an Frauen zu tun? Das besprechen wir in diesem Special und damit starten wir in die Folge rein.
Musik. Bei der Täterarbeit, da sollen gewalttätige Menschen lernen, Verantwortung für ihr Verhalten zu übernehmen, die eigenen Grenzen und die Grenzen anderer zu erkennen und auch zu akzeptieren, sich in die Lage der Betroffenen hineinzuversetzen und Konflikte gewaltfrei zu lösen. Wie diese Arbeit in der Praxis aussieht, darüber sprechen wir jetzt mit Alexander Lajos. Er ist Sozialarbeiter bei der Caritas Mettmann in NRW und da leitet er die Täterarbeitsgruppe und berät Männer, die gegenüber ihrer Partnerin oder ihren Kindern gewalttätig geworden sind. Hi Alexander.
Hallo, grüßt euch.
Hi.
Kannst du uns erstmal sagen, wer sind denn eigentlich die Männer, die zu euch in die Beratung kommen und wie läuft so eine Beratung ganz grob ab?
Also Männer, die zu uns in die Beratung kommen, vom Alter her sind die von 18 bis, der Älteste war glaube ich um die 85 gewesen. Die können sich halt bei uns melden. Entweder haben die Menschen eine Auflage durch das Gericht, also da ist ein Polizeieinsatz gewesen und das Gericht oder die Staatsanwaltschaft ist zu der Erkenntnis gekommen, dass die Person die Chance bekommt, an sich arbeiten zu dürfen. Das ist der sogenannte Paragraph 153a Strafprozessordnung. Da wird sozusagen ein Verfahren erstmal eingestellt gegen die Erfüllung einer Auflage. Das sind die einen Menschen, die zu uns kommen. Dann gibt es Menschen, die haben vielleicht auch eine Bewährungsstrafe. Da wird das sozusagen ins Bewährungsurteil geschrieben. Und die anderen Menschen, die zu uns kommen, das sind sogenannte Selbstmelder. Die haben für sich selbst sozusagen erkannt, die möchten etwas ändern. Die haben vielleicht eine Streitigkeit zu Hause gehabt und haben von sich aus gesagt, das bin ich eigentlich gar nicht, das, was da passiert ist. Oder aber eben auch die Partnerin sagt dann, also wenn du da nichts änderst, dann trenne ich mich.
Wie ist da so das Verhältnis zwischen denen? Also wie viele kommen freiwillig und wie viele müssen zu dir?
Tatsächlich hält sich das ungefähr in der Waage. Es sind 50% Menschen, die sich selbst melden und 50% Menschen, die eine Auflage haben. Vielleicht so für euch, damit ihr versteht, mit wie vielen Menschen arbeiten wir eigentlich. Wir arbeiten durchschnittlich mit 100 bis 110 Männern im Jahr, weil diese Gruppen, die wir halt sozusagen führen, auch nur eine gewisse Größe haben und dementsprechend haben wir auch nur die Kapazitäten, eben mit einer gewissen Anzahl an Menschen zu arbeiten.
Und wie läuft das ab? Also es sind Gruppengespräche, so wie ich dich jetzt gerade verstehe. Also es sind keine Einzelberatungen.
Genau, das gibt Einzelberatungen, es gibt aber auch eigentlich Gruppen. Im Anfang ist es tatsächlich so, dass wir eine Clearing-Phase haben. Das sind so 5 bis 6 Gespräche. Da lernen wir die Männer erstmal kennen. Und da schauen wir erstmal, was liegt bei denen eigentlich vor. Was ist passiert? Gibt es Kriterien, die gegen eine Aufnahme in das Gruppensetting oder in die weitere Arbeit sprechen? Zum Beispiel hattest du ja am Anfang gesagt, es geht um die Verantwortungsübernahme. Also wenn Männer sagen, ich habe gar nichts gemacht oder ich bin überhaupt nicht schuld, das ist alles meine Frau schuld, dass das passiert ist und für sich eben nicht die Verantwortung für ihr Verhalten übernehmen können, dann beenden wir auch nach einem gewissen Zeitpunkt die Beratung, weil nur mit der Verantwortungsübernahme kann eine Verhaltensveränderung auch erfolgen.
Was sind denn so die häufigsten Fälle oder gibt es irgendwie einen Fall, der wirklich sehr, sehr häufig vorkommt, was dir sehr oft erzählt wird?
Also die Menschen, die zu uns kommen oder die Männer, die zu uns kommen, die streiten sich oft. Oftmals geht es in Streitigkeiten, bei Streitigkeiten um Kleinigkeiten. Da geht es um Dinge in der Haushaltsführung, da geht es vielleicht darum, keinen persönlichen Raum zu haben. Also es sind wirklich, man könnte fast schon sagen, Banalitäten, aus denen dann Streitigkeiten entstehen, die vielleicht auch mit körperlicher Gewalt enden. Häufige Punkte sind in Streitigkeiten zum Beispiel, dass die Personen sagen, sie haben die Partnerin festgehalten. Entweder wollte die Partnerin die Situation verlassen oder eben die Partner oder die Männer wollten die Situation verlassen. Die Partnerin wollte den Mann in der Streitigkeit nicht gehen lassen. Dann haben die sozusagen, dann sagen die immer, ich habe die zur Seite geschoben. Ich sage immer, ne, das ist dann eben dann doch etwas anderes. Man schiebt nicht jemanden so sehr sachte zur Seite, gerade wenn man erregt ist oder wenn man eben wütend ist. Und das sind schon sehr, sehr häufige Fälle, die vorkommen.
Und was sind dann die Techniken, die du einsetzt? So wie gehst du dann damit um, wenn dir jemand das erzählt?
Ja, also ich frage dann meistens eben so, wie schwer die Person ist und wie groß die ist. Und dann frage ich auch, wie schwer und wie groß denn die Partnerin ist. Und meistens fällt dann eben auch den Männern auf, dass die dann doch, sage ich mal, körperlich der Frau ja dann doch überlegen sind. In den meisten Fällen ist es tatsächlich so. Und dann, wenn die sagen, ich habe dir nur geschubst zum Beispiel, das ist ja auch so eine Bagatellisierung dann in dem Moment von einer Situation, dann sage ich, naja, okay, 5- bis 6-jährige Kinder und kleinere Kinder, die schubsen sich, aber wenn ein erwachsener Mann eine Person wegstößt, dann kann die eben halt auch mal 2 Meter weit fliegen, im schlimmsten Fall vielleicht auch gegen einen Schrank oder gegen eine gegen einen Türrahmen. Das war auch schon mal der Fall in einem der Fälle, die wir hier hatten, in einem Gruppensetting. Und dann ist die Frau eben mit dem Kopf an die Türkante gestoßen, hat dann eine Platzwunde gehabt, blutete dann eben auch. Und das ist natürlich dann nicht einfach nur ein, ich habe die zur Seite geschubst.
Und wenn ich jetzt ein Mann wäre, der zum Beispiel in so einem Streit seine Partnerin irgendwie geschlagen hat oder geschubst hat oder so, was würdest du mir denn dann in so einem Erstgespräch sagen?
Also ich sag mal so, im Erstgespräch ist es vielleicht, bauen wir das nochmal so auf, wie verhalten sich Männer eigentlich, wenn die in ein Erstgespräch kommen?
Oder so.
Die sind erstmal total verunsichert. Das heißt, die haben erstmal das Gefühl, da ist vielleicht jetzt jemand, der möchte die bestrafen oder der schimpft jetzt mit denen oder was auch immer da für Fantasien sind. Und für uns ist es ja wichtig, eben die Person zu verstehen. Was ist passiert? Warum ist das passiert? Warum ist die Person wütend geworden? Wieso hat die Person es nicht geschafft, eine andere Verhaltensweise an den Tag zu legen? Dann erklären wir den Menschen auch im Erstgespräch, dass wir Verhalten von Personen trennen. Das heißt, ich kann den Menschen mit seinen, sage ich mal, positiven Anteilen auch sympathisch finden, aber wir verachten die Gewalttaten. Ne? Also das heißt, wenn jemand gewalttätig wird, dann ist es tatsächlich so, dass wir das eben verachtenswert finden und das ist auch etwas, was wir nicht tolerieren und konfrontieren und können aber trotzdem eben sehen, es gibt auch viele positive Facetten dieser Person. Genau, und das ist eben total wichtig, das erstmal aufzuzeigen, damit auch müssen auch einen Beziehungsaufbau starten, wir ja auch durch diese Gespräche und schauen erstmal mit den Menschen. Und es ist eben schon wichtig für die Männer zu verstehen, dass wir mit denen halt gerne an dem Verhalten arbeiten wollen, vorausgesetzt, die haben eben auch selber die Entscheidung getroffen, das zu wollen. Und das ist aber eben ein Prozess, deshalb sind es mehrere Gespräche, da erstmal zu schauen, ist die Person auch bereit, da etwas zu ändern.
Du hast es vorhin schon erwähnt, dass manchmal die Männer sagen, die Frau ist schuld. Ist das auch etwas, was meistens passiert oder wie rechtfertigen dann die Männer ihre Taten?
Also es gibt Männer, die sagen, ich habe da was gemacht und das ist unentschuldbar, ich schäme mich dafür, ich möchte gerne irgendwie etwas verändern und bei denen ist es vielleicht gar nicht nötig. Dann gibt es natürlich Männer, die sagen, ich bin hier, weil meine Frau immer sehr provokativ ist. Und dann sage ich zum Beispiel, ja, okay, aber zu einer Provokation oder zu einem Streit durch eine Provokation gehören zwei. Eine Person, die provoziert, die andere, die Provokation annimmt. Also es ist immer eine, da sind wir wieder beim Thema Verantwortungsübernahme. Es ist eine Verantwortungsabgabe, ne, in dem Moment. Und die machen wir sehr, sehr klar sichtbar eben halt auch in den Gesprächen und zeigen das dann auch auf. Weil nicht jeder, der provoziert wird, wird ja gleichzeitig auch gewalttätig. Und das, was ich am Anfang auch immer versuche, den Menschen zu erklären, es kann manchmal schon im Erstgespräch sein, es kann auch in einem zweiten Gespräch sein, zu sagen, okay, sie waren wütend. Ist Wut jetzt was Gutes oder ist Wut jetzt was Schlechtes? Und die meisten Männer sagen, ja, Wut ist was Schlechtes. Oder die sagen, helfen Sie mir, meine Wut zu kontrollieren. Und da sage ich dann auch immer, das mache ich nicht. Also die Wut an sich selber ist ja ein Warnsignal. Die Wut an sich, ich versuche das immer so ein bisschen sehr plastisch zu beschreiben frag dann auch immer nach, sind sie mit dem Bus gekommen oder sind sie mit dem Auto gekommen? Dann sagen die Leute, ja, ich bin mit dem Auto gekommen. Und dann frage ich die, was ist denn eigentlich so in ihrem Cockpit, in ihrem Auto? Und dann erzählen die natürlich, was ich, Drehzahlmesser und Blinker und weiß ich nicht, was da sonst alles so ist. Und dann versuche ich denen zu erklären, dass die Wut eigentlich deren Mutterkontrollleuchte ist. Und die Mutterkontrollleuchte sozusagen, wenn die angehen würde in dem Auto, würden die meisten Männer sagen, dann fahre ich rechts ran, gucke in mein Bordbuch und schaue erstmal, was los ist. Und genau das versuche ich denen dann eben so zu überleiten und sage dann, okay, stellen Sie sich vor, die Wut ist Ihre Mutterkontrollleuchte. Die beste Situation ist, wenn Sie wütend werden, die Situation zu verlassen, rauszugehen und erstmal zu schauen in das Bordbuch der Gefühle und der Bedürfnisse. Was ist eigentlich passiert? Warum bin ich eigentlich wütend geworden?
Wir kommen mal auf diesen Punkt zurück, wo die Wut in Gewalt quasi sich umwandelt. Geht es bei dieser Gewalt auch vielleicht um Vorstellungen davon, wie zum Beispiel Frauen zu sein haben und wie Männer zu sein haben und vielleicht da wieder die Kontrolle drüber zu bekommen?
Also Gewalt dient immer zur Machterhaltung, so, oder zur Kontrolle, wie du gerade gesagt hast. Und der Punkt ist eben, die Männer, die Gewalt ausüben oder generell Menschen, die Gewalt ausüben, die möchten eben aus einer Situation, die sie für sich selbst ohnmächtig anfühlt, wieder sozusagen in eine Wirksamkeit kommen. Dass das natürlich der vollkommen falsche Weg ist, weil man damit Leid erzeugt und natürlich auch körperlichen Schaden und seelischen Schaden Menschen zufügt. Das ist vollkommen klar, aber das ist dann in dem Moment die Strategie, die die Männer dann anwenden. Es gibt Männer tatsächlich, die das tun eben aufgrund klassischer Rollenbilder und die eben sagen, ja, es gibt eben eine ganz klare Vorstellung von Mann und Frau, die ich habe. Die haben wir ja im Endeffekt auch über Jahrhunderte und Jahrtausende sind die entstanden und verändern sich in den letzten Jahrzehnten und in den letzten Jahrhunderten im Endeffekt stärker. Und das ist etwas, was natürlich auch Teil dieser Gruppenarbeit ist. Also wir fragen auch, was ist eigentlich typisch männlich und was ist typisch weiblich? Und wenn wir eben dann in mehreren Modulen, die arbeiten zumindest in Modulen, und schauen dann eben in diesem Modul eben, wo es auch um das Männerbild geht, da schauen wir schon sehr stark darauf. Und dann kristallisiert sich auch heraus, dass viele Dinge, die so auferlegt werden oder die so vielleicht so verinnerlicht wurden, dass die eigentlich auch Quatsch sind. Ja, und das ist eben halt einfach ein Punkt, der total wichtig ist. Also da auch nochmal zu schauen. Aber es ist nicht bei allen Männern tatsächlich so. Es gibt verschiedene Typologien, die halt zu uns kommen. Wie gesagt, es gibt situative Gewalt sozusagen, die entsteht. Und es gibt aber sozusagen auch patriarchale Gewalt. Ne? Wenn das vielleicht auch die Frage war. Und da geht es tatsächlich darum, eben diese Strukturen eben halt auch durch Gewalt zu erhalten. Und das ist natürlich etwas, was wir vollkommen beachten und wo wir auch ganz klar aufzeigen, dass das für uns der vollkommen falsche Weg ist.
Über diese Männlichkeitsbilder, darüber sprechen wir gleich in einem zweiten Interview.
Jetzt gehen wir mal davon aus, da hören uns jetzt ja Menschen zu bei diesem Podcast, Männer wie Frauen. Und jetzt mal für die Männer, was ist denn so ein Moment, wo du sagen würdest, also eine Verhaltensweise, bei der Mann noch nicht zum Täter wurde, aber sich Hilfe suchen sollte?
Ja, also wenn ich merke, dass ich wütend werde und dass ich in dem Moment, egal, es muss ja gar keine körperliche Gewalt sein, Gewalt ist ja sehr, sehr facettenreich. Wenn ich merke, dass ich Grenzen überschreite und dass mein Gegenüber beispielsweise mir aufzeigt, dass es die Situation als unangenehm empfindet oder Angst vor mir bekommt, ist aller spätestens schon der Zeitpunkt erreicht, sich eben an so eine Beratungsstelle zu wenden. Und das ist ja theoretisch in ganz Deutschland möglich. Ich bin ja ein Täterarbeiter, der nach der Bundesarbeitsgemeinschaft der für Täterarbeit häusliche Gewalt auch ausgebildet wurde. Ich bin sozusagen eine Fachkraft. Und diese Stellen, die kann man auch, es gibt eine Homepage der Bundesarbeitsgemeinschaft, da kann man sozusagen über eine Postleitzahlensuche auch schauen, wo befindet sich die nächste Beratungsstelle. Und prinzipiell halte ich das immer für sinnvoll, tatsächlich sich mit diesem Thema auseinanderzusetzen, unabhängig, ob jetzt Gewalt entstanden ist oder eben nicht. Oder wenn ich eben, vielleicht nochmal auf deine Frage zurückzukommen, wenn ich merke, dass ich wütend werde und keine passende Möglichkeit für mich finde, in diesem Konflikt, in dem Gespräch das so zu wechseln, dass ich das Gefühl habe, dass ich dann dabei noch fair bleiben kann. Dann sollte ich vielleicht auch die Situation verlassen und sagen, pass auf, ich merke gerade, dass ich wütend werde. Um dich und um mich zu schützen, verlasse ich jetzt die Situation. Vielleicht für eine Stunde, das vielleicht auch abzusprechen, weil ich weiß auch nicht, was das mit meinem Gegenüber gerade macht. Wir sind ja unterschiedliche Menschen und wir sind unterschiedliche Persönlichkeiten und kann eben halt auch sein, dass das Gegenüber da ja auch dann darauf reagiert, je nachdem, wie ich halt eben anspreche, aus diesem Konflikt gehen zu wollen. Und das kann natürlich auch mit Vorwürfen enden, die man sagt, immer gehst du, wenn wir uns streiten, ne? Und dann bleibt vielleicht so eine Person auch bleiben, aber es macht eben gar keinen Sinn, in einer Situation zu bleiben, in der ich merke, dass ich nicht mehr handlungsfähig und selbstwirksam sein kann.
Genau, und das funktioniert natürlich auch, wenn die Rollen umgekehrt sind. Also auch wenn die Frau zum Beispiel gewalttätig wird, was natürlich nicht so oft passiert, aber auch passieren kann. In dieser Folge reden wir ja hauptsächlich über Gewalt von Männern an Frauen. Jetzt aber nochmal die andere Seite. Wir haben ja gerade gesagt, es hören ja jetzt hier Leute zu. Wenn es eine Person ist, die Gewalterfahrungen macht, wo wissen dann Betroffene, okay, hier ist Schluss und jetzt sollte ich mir Hilfe suchen?
Also ich würde immer mir Hilfe suchen, wenn ich merke, dass in einer Partnerschaft es für mich unangenehm wird, wenn ich merke, da werden meine Grenzen nicht akzeptiert, da werden Grenzen überschritten, sei es jetzt körperlicher Art oder auch psychischer Art, da einfach zu sagen, okay, ich merke, diese Beziehung ist nicht auf Augenhöhe, diese Beziehung funktioniert nicht in irgendeiner Art und Weise auf einer wertschätzenden Art. Vielleicht macht es Sinn, dass ich mich in irgendeiner Art und Weise beraten lasse. Und es gibt ja für Menschen, die Gewalt erleben, wie auch für Menschen, die Gewalt ausüben, eben da Beratungs- und Unterstützungsangebot.
Die verlinken wir euch natürlich alle in die Shownotes. Lass uns mal auf die Ergebnisse schauen. Wie erfolgreich ist denn eure Beratung? Also inwiefern lässt sich das überhaupt nachvollziehen?
Also es gibt Männer, die melden sich auch noch nach Jahren und sagen, das hat mir sehr geholfen. Es gibt Männer, die auch bereit sind, beispielsweise in einem Fernsehinterview oder in einem Radiointerview anonymisiert, da eben auch drüber zu sprechen. Es gibt Studien dazu, die sind schon älter, die sagen, in den nächsten 5 Jahren ist es tatsächlich so, dass die Menschen da eben auch die körperliche Gewalt einstellen und auch die psychische Gewalt eben zurückgeht oder auch eingestellt wird. Dauerhaft, denke ich, macht es immer Sinn, sich, also eine Verhaltensänderung, kann man jetzt vielleicht auch sagen, ich möchte gerne abnehmen oder ich möchte gerne mehr Sport machen. Es ist natürlich etwas, was man dauerhaft machen muss. Also wenn ich meine Ernährung umstellen muss, dann mache ich das nicht an einem Tag, sondern dann ist es ja im Endeffekt ein Prozess oder vielleicht auch ein lebenslanger Prozess, darauf zu achten. Und das ist eben bei diesem gewalttätigen Verhalten auch so. Es ist wichtig, dass die Menschen eben längerfristig auf sich schauen und zu gucken und auch gucken, was ist mit mir? Betreibe ich auch eine gute Selbstfürsorge? Viele Situationen entstehen auch, weil eben der Partner oder auch beide Personen gestresst sind und dann entstehen Streitigkeiten. Von daher macht es eben halt Sinn, auch dauerhaft da drauf zu schauen. Das heißt aber nicht, dass Menschen sich nicht nach Jahren nochmal an uns wenden können und sagen können, ich merke, da fehlt mir jetzt wieder was oder ich komme in einer Situation nicht weiter und ich stecke da fest, ich bräuchte da nochmal Hilfe. Also diese Möglichkeiten gibt es ja bei allen unseren Beratungsstellen oder auch bei allen Angeboten der Bundesarbeitsgemeinschaft für Täterarbeit, häusliche Gewalt, da gegebenenfalls auch nochmal ein Gespräch zu führen. Weil es macht immer Sinn, im Vorfeld zu sprechen, bevor eine Situation entsteht, in der vielleicht wieder eine neue Tat entstanden ist, ne?
Müssen die Menschen, die euch besuchen, eigentlich zahlen oder wird das übernommen oder wie wird das finanziert?
Also in Deutschland ist es schon etwas unterschiedlich strukturiert. Tatsächlich ist es so, dass das Land in NRW einen Teil übernimmt für die Menschen, die eben eine Auflage haben. Dann ist es so, dass hier der Kreis auch einen Teil übernimmt für die Menschen, die als Selbstmelder kommen. Es ist eben auch wichtig, dass wir beispielsweise eine Beratungsstelle sind, die mit Männern und mit Frauen arbeiten können. Wir arbeiten, also ja, ich würde sagen, wir arbeiten mit Menschen. Es ist vollkommen egal, ob es Männer, Frauen, Non-Binäre oder wie auch immer, welche Menschen sich an uns wenden wollen. Jeder kann zu uns kommen. Es ist aber tatsächlich so, dass es auch Bereiche gibt, in denen es ganz klar eingeschränkt ist. Und da ist es halt eben halt auch so, dass es auch sein kann, dass da Beiträge erhoben werden. Also zum Beispiel Kollegen von uns in anderen Beratungsstellen, die nehmen entweder 1% des Nettoeinkommens, damit es gleich ist, damit jemand, der vielleicht Leistungen bezieht, dass der halt eben auch nicht, weiß ich nicht, wenn man jetzt sagen würde, es gibt eine Pauschale, 50 Euro oder irgendwas, dann wäre das natürlich für jemanden, der Leistungen bezieht, schwieriger als für jemanden, der vielleicht ein Manager-Einkommen hat.
Manche kommen eben aus eigenem Antrieb und manche müssen kommen wegen Auflagen. Und in der Politik wird im Moment diskutiert, ob gewalttätige Männer auch stärker zu Antigewalttrainings verpflichtet werden sollen, also nochmal mehr. Was braucht es dann, abgesehen von solchen Sachen aus der Politik, sonst noch in unserer Gesellschaft, damit mehr Menschen zu Beratungsstellen wie zu dir kommen?
Ich denke, das Wichtigste ist das, was wir gerade tun. Darüber reden ist wichtig. Dieses Thema ist sehr, sehr schambehaftet tatsächlich. Das merken wir auch, wenn wir Öffentlichkeitsarbeit machen, wenn wir Stände haben. Wir haben Kollegen, Kolleginnen vom Opferschutz und auch Kolleginnen und Kollegen von der Polizei, mit denen wir eng zusammenarbeiten. Und wir haben teilweise auch unsere Stände dann bei Aktionen nebeneinander stehen und ob es glaubt oder nicht, es ist wirklich spürbar, wie viele Menschen an einen Stand kommen, an denen ein Roll-up steht, wo drauf steht Täterarbeit und Gewalt und ein Roll-up steht, wo steht Opferschutz. Und ich würde mir halt wünschen, dass wir mehr in der Gesellschaft über Themen sprechen, die vielleicht nicht einfach sind, aber die eben auch in unserer Gesellschaft vorhanden sind und bei denen es wichtig ist, die eben auch immer wieder zu besprechen und da auch Vorbehalte und Widerstände abzubauen.
Ja, das sagt der Sozialpädagoge und Gewaltberater Alexander Laius. Vielen, vielen Dank für das Gespräch. Es war total spannend.
Danke dir.
Ja, gern geschehen. Vielen Dank für euer Interesse.
warum sind die Täter von Gewalt an Frauen meistens Männer? Und was muss sich gesellschaftlich ändern, damit potenzielle Täter gar nicht erst zu Tätern werden? Darüber sprechen wir mit Hanna Vatter. Sie ist Sozialarbeiterin und wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Fachhochschule Potsdam und sie forscht unter anderem zu Männlichkeit. Hallo Hanna.
Hallo, ich freue mich sehr, hier zu sein.
Also es gibt ja Menschen, die behaupten, Männer seien von Natur aus aggressiver. Liegt Gewalt also wirklich zum Beispiel an Hormonen wie Testosteron?
Nein, das würde ich absolut gar nicht sagen, weil ich davon ausgehe, dass Männlichkeit und Weiblichkeit kulturelle Sachen sind, dass die also nicht sozusagen in den Anlagen des Menschlichseins stecken, sondern dass wir eben Kultur hervorbringen als Menschen. Und in dieser Kultur, die wir hervorbringen, ist das Männliche etwas Übergeordnetes und das Weibliche etwas Untergeordnetes. Und das sind aber menschliche Entscheidungen und es liegt nicht in den Genen oder Anlagen der Menschen.
Und dieses Glauben, dass eben Männer stärker sind und irgendwie mehr Testosteron haben und keine Ahnung was, ist das so ein Teil von so einem traditionellen Männlichkeitsbild? Gehört das auch dazu?
Genau, also das Patriarchat, was wir jetzt zum Beispiel in Deutschland oder auch Europa oder der westlichen Welt haben, das hat eine Geschichte. Und die Geschichte kommt eben aus einer krassen Übergeordnetheit des Männlichen. Also jetzt früher war es so, dass der Mann die Frau sozusagen besessen hat. Also die Frau war keine gleiche Bürgerin vor dem Gesetz. So, das ist noch gar nicht so lange her. Und Gesetze wie der Schutz vor Vergewaltigung in der Ehe wurde auch erst in den 90ern eingeführt. Das heißt, wir haben eine ganz, ganz lange Tradition von dieser übergeordneten Männlichkeit, die andere in der Gesellschaft ja reguliert sozusagen und auch teilweise besitzt. Und genau diese Bilder sozusagen und genau diese aufgewerteten Bilder des Männlichen, die kursieren nach wie vor, auch wenn wir sagen können, dass die Frauenbewegungen dazu beigetragen haben, dass Frauen inzwischen Bürgerinnen sind und auch Gewalt bzw. sexuelle Gewalt verklagen können. Aber wir sehen zum Beispiel bei den Insel- und Pickup-Artists, dass die sich eben gerne auf diesen früheren Zustand beziehen und sagen, eigentlich wollen wir nach früher zurück. Also immer wieder sagen beispielsweise Insels, dass die Kultur der Großmütter und davor eigentlich die richtige war und dass die zu diesem Zustand zurückkehren möchten. Was aber bedeutet, dass Frauen ja Rechte zur sexuellen Selbstbestimmung beispielsweise abgenommen werden.
Oder wählen oder ein Bankkonto haben oder solche Sachen oder arbeiten. Und eben solche traditionellen Männlichkeitsbilder, wie du sie schon angesprochen hast, die werden ja auch oft auf Social Media verbreitet. Zum Beispiel vom frauenfeindlichen Influencer Andrew Tate. Gegen den laufen gerade mehrere Strafverfahren, unter anderem wegen mutmaßlicher Vergewaltigungen und Menschenhandeln. Trotzdem ist er gerade bei jüngeren Männern super erfolgreich und hat Millionen Follower auf Social Media. Warum sind denn junge Männer so sehr von ihm fasziniert? Was würdest du denn sagen?
Also ich würde nicht unbedingt trotzdem sagen, sondern ich würde das Wort trotzdem gerne austauschen gegen gerade deshalb. Ich würde also sagen, dass so ein Andrew Tate, der ja ein bisschen die Spitze des Eisbergs darstellt, unter den ganz, ganz vielen Pickup-Artists und Insels, die es ja inzwischen gibt als Vorbilder, dass der eben genau deswegen gefeiert wird, weil er so gewalttätig spricht sozusagen, weil er inzwischen ein Vorbild für Männlichkeit ist, was gesellschaftlichen Erfolg verspricht. Also es ist sozusagen, der propagiert ein ganz instrumentelles Verhältnis zu Frauen, der sagt also, ihr könnt Businessmänner werden, dadurch, dass ihr lernt, euch noch mehr in der Konkurrenz zu anderen Männern durchzusetzen. Und jetzt ist es so, dass auch das Beziehungen, also Beziehungen führen, inzwischen gerade unter jungen Menschen einen stark konkurrenzhaften Charakter angenommen hat, sodass diese Männer denken, dass sie ihre Männlichkeit, ihre übergeordnete Männlichkeit dann bekommen und Erfolg im Leben, wenn sie Frauen ansammeln. Das bedeutet, ihnen geht es gar nicht um die Frauen und Mädchen, sondern ihnen geht es um die eigene Männlichkeit und den eigenen Erfolg. Genau, und das sozusagen ist das Faszinierende an diesen Andrew Tate, aber auch an den Maximilian Pütz oder an Don Johns verführt und wie sie alle heißen sozusagen. die also bieten eine Art Geheimwissen an. Und zwar sagen sie, ihr könnt alle Businessmänner werden, verspricht also Erfolg und sagt, ihr könnt dann Businessmänner werden, wenn ihr mein Geheimwissen kauft in meinen Coachings. Also diese Coachings sind auch teuer. Und dieses Geheimwissen ist eigentlich Ideologie, ist eigentlich misogyne Ideologie, was bedeutet frauenfeindliche Ideologie. Genau, das heißt, die lernen dieses Geheimwissen in Anführungszeichen, wie man quasi dem eigenen Interesse Frauen oder Mädchen nachkommen kann. Genau, jetzt habe ich zum Beispiel letztens mal wieder einen Pickup-Artist angehört, den Matteo Diem war das, und er erzählt da eben zum Beispiel auf YouTube, wie das gehen kann mit diesen Frauen bekommen oder so. Und genau, die erzählen dann also in ihren Coachings anderen Männern, was Frauen wollen, wie Frauen sind, dass Frauen eigentlich böse sind, intrigant sind und wie man diese Frauen aber austricksen kann, um trotzdem an Sexualität zu kommen, also Frauen irgendwie auch auszubeuten und sogar mit denen dann Beziehungen einzugehen. Wir können uns also vorstellen, wie dieses Wissen aussieht oder wie Beziehungen aussehen mit Männern, die eben die ganze Zeit denken, dass sie sich gegen ihre Freundin durchsetzen müssen. Sehr konkurrenzhaft und in der Tendenz auch gewalttätig.
Welche Rolle spielen denn frauenfeindliche Influencer wie Tate und so Männlichkeitsbilder wie der Alpha-Male und der Sigma-Boy, die jetzt auf TikTok total viral gehen, denn für die Gewaltbereitschaft von Jungs und Männern? Weil du führst ja als Wissenschaftlerin Interviews mit jungen Männern. Was kriegst du denn davon mit?
Also diese Pickup-Artists und auch die Insel, die propagieren, also die rufen sozusagen zu Gewalt gegen Frauen auf. Also Insel tun das teilweise, indem sie eben nahelegen, dass wenn man in so einer schlechten Situation ist, dass man keine Chance hat, da rauszukommen und da in der größten Konsequenz ein Shooting anstalten muss, um alle zu bestrafen, die einem bisher im Leben scheinbar unberechtigt wehgetan haben. Sagen, das sind die Insel. Genau, da sind auch manche Attentäter hervorgegangen. Also ich habe zum Beispiel Stefan Baliet untersucht, der wahrscheinlich Teil der Insel-Community war. Genau, das war eben diese Halle-Attentäter. Dann ist es so, dass die Pickup-Artists Gewalt gegen Frauen in Beziehungen propagieren. Genau, und das eben auf verschiedenen Ebenen, wo sozusagen, ich würde sagen, es gibt so eine Art transgenerationales Bündnis zwischen älteren Männern und jüngeren Männern. Und das Besondere an den jüngeren Männern ist, dass die dieses Gewaltverhalten auf der Ebene Dating ausagieren sozusagen. Also da wird propagiert, dass wir alle im Geschlechterkampf stecken, beziehungsweise besonders die jungen Männer im Geschlechterkampf stecken und dass Frauen und Mädchen mit gezielter Manipulation von sich abhängig gemacht werden soll, um dann in der Beziehungsführung grenzüberschreitend zu sein, verbal und, weiß ich nicht, vielleicht auch physisch gewalttätig gegenüber der Frau oder dem Mädchen zu sein und sie vor allem als minderwertig zu behandeln. Also das ist alles emotionale und psychische Gewalt, was da vermittelt wird. Und man kann sich ja nur fantasieren, wie eine solche Beziehung dann eben aussieht und was dann das Mädchen bzw. die Frau in so einer Beziehung für eine Rolle hat. Ich möchte noch ein kurzes Beispiel geben für quasi etwas Zugespitztes, wenn du jetzt nach Gewalt fragst, die quasi auch auslösen. Also es gibt eine Vernetzung von Pickup-Artist-Coach, die heißt Champ Life. Es gibt dazu auch eine richtig gute Dokumentation von Steuerung F. Genau, kann man sich also anschauen. Und da wurde aufgedeckt in Recherchen, dass sich eben so ein großes Netzwerk an Pickup-Artists entwickelt hat. Und da zwei Brüder, Paralambidis heißen die mit Nachnamen, zwei Brüder Seminare angeboten haben mit dem Titel Soul Locked. Und diese Seminare haben teilweise 750 Euro gekostet. Wir können also davon ausgehen, dass sie sehr, sehr beliebt sind unter jungen Männern. Die haben ja oft nicht so viel Geld, deswegen knapp 800 Euro ist sehr, sehr viel Geld für ein Seminar. Und in diesem Seminar haben die Geheimwissen quasi vermittelt bekommen, wie man als junger Mann Frauen oder Mädchen von sich abhängig machen kann, also emotional, um sie dann zur Pornografie sozusagen zu zwingen, also zum Kreieren von sogenanntem Content für OnlyFans, wo hingegen sie sozusagen den Großteil des erwirtschafteten Geldes ihr abgenommen haben, was sozusagen dem Straftatbestand Zwangsprostitution eben entspricht. Genau, so ein Netzwerk hat sich entwickelt und das kann also passieren in so einer Coaching-Szene.
Da können wir euch den Link auch noch in die Shownotes packen.
Genau, wir freuen uns immer, wenn Leute auch auf Funkformate hinweisen. Du sprichst ja auch durch deine Forschung mit jungen Männern. Was fallen dir denn da konkret in Deutschland bei den jungen Männern für Verhaltensweisen auf?
Also mir fällt auf, auch in den Gesprächen mit den jungen Männern, dass sich so eine Art Geschlechterkampf-Narrativ entwickelt hat. Also inzwischen wird unter ganz vielen jungen Männern gedacht, dass die Frauen nicht mehr in der richtigen gesellschaftlichen Position sind und dass inzwischen die Männer die Opfer sind in dieser Gesellschaft, dass wir also eine weiblich geprägte Kultur haben und die Frauen irgendwie ja nicht mehr für den Mann da sind. Und das geht mit einer ganz, ganz großen Aggression einher. Dann ist es so, dass die Weiblichkeit als minderwertig denken, beziehungsweise als etwas, das für sie da ist, ob das sie auch irgendwie so einen Anspruch haben, das fällt mir auf in diesen Interviews. Und dann fällt mir auch auf, dass sie sich aufgrund dieser Annahme von Minderwertigkeit, von Weiblichkeit auch gar nicht unbedingt an ihrer Mutter orientieren oder an Freundinnen orientieren, sondern sich eben eine autoritäre Männlichkeit wünschen. So einer hat es im Interview mal so ausgedrückt, eine große Bruderfigur. Und da sind wir jetzt dann wieder in dieser ganzen Coaching-Szene. Da gibt es also ganz viele Männer, die sich als Vorbilder für andere Männer anbieten, sozusagen. Und das sind aber eben solche Vorbilder, die eine gewalttätige und übergeordnete Männlichkeit anbieten, um den eigenen Selbstwert zu steigern.
Patriarchale Gewalt richtet sich nicht nur gegen Frauen und Mädchen, sondern allgemein gegen Menschen, die auch nicht in so ein gängiges Geschlechterraster passen, also auch gegen nicht-binäre, Trans- und Interpersonen. Teilweise wissen wir auch, dass viele Männer selbst unter diesen Rollen leiden, weil sie auch in dieses Männlichkeitsbild vielleicht nicht reinpassen. Und trotzdem sind dann viele so Maßnahmen nur für Frauen, also zum Schutz von Frauen. Was braucht es, um diese Menschen besser vor patriarchaler Gewalt zu schützen?
Also es sind ja sowohl Frauen als auch queere Menschen als auch Männer, die nicht in dieses hegemoniale Bild reinpassen, von männlicher Gewalt betroffen. Und da ist es wichtig, dass alle Betroffenen sich solidarisch aufeinander beziehen. Jetzt ist es zum Beispiel so, dass ja queeren Menschen vorgeworfen wird, Männlichkeit und Weiblichkeit als biologistisches Narrativ in Frage zu stellen. Also das ist die Aggression, die sie betrifft. Und deswegen wird zum Beispiel auch gegen kritische Bildungspläne vorgegangen, im Sinne von, da wird Sexualbildung an Schulen angeboten, in der gesagt wird, dass es mehr als zwei Geschlechter gibt oder so. Da gibt es inzwischen große Aggressionen und eine Behauptung von Frühsexualisierung der Kinder und Jugendlichen und ein Nahelegen von Pädophilie, wenn eine Person sozusagen nicht in diese typische Männlichkeit oder Weiblichkeit hineinpasst. Da muss absolut gegen vorgegangen werden. Es braucht kritische Bildung, die auch daraus hinweist, dass Männlichkeit und Weiblichkeit keine biologischen Kategorien sind, sondern kulturelle.
Das sagt Hannah Vatter. Sie forscht an der Fachhochschule Potsdam zu Männlichkeit. Vielen, vielen Dank für das Gespräch.
Danke dir.
Danke euch.
Ja, und damit sind wir schon am Ende unserer Folge. Mich hat das irgendwie schon sehr nachdenklich gemacht, muss ich sagen. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, Magda, aber ich finde zum Beispiel bei dem Gespräch mit Alex diese Frage nach der Verantwortung, so Verantwortung übernehmen für sein eigenes Verhalten, das hat mich irgendwie schon sehr, ja, schon sehr geprägt und nehme ich mir auf jeden Fall mit für so mein Leben. Ist ja nicht nur in Gewaltsituationen wichtig, sondern so allgemein, ja.
Ja, total. Nee, ist auf jeden Fall ein heftiges Thema auch, sich mal so speziell mit dem zu beschäftigen. Ich muss schon sagen, viele Sachen weiß man ja auch, aber was natürlich ein großer Punkt ist, ist, dass wir einfach sehr oft drüber sprechen müssen, weil erst dann werden die Leute irgendwie anfangen, sich damit zu beschäftigen und vielleicht auch sich selbst zu reflektieren und erst dann wird sich in der Gesellschaft auch irgendwie grundlegend was verändern.
Ja, das wäre total wichtig. Aber bei mir bleibt schon so ein bisschen so ein Gefühl von Ohnmacht hängen, so am Ende der zwei Gespräche, weil ich mir denke, irgendwie habe ich nicht den Eindruck, dass da so viel investiert wird und so viel gemacht wird, damit sich das ändert, sondern ich fühle mich ehrlich gesagt so ein bisschen alleine gelassen mit dem Problem, so ich als Frau vielleicht so. Und ich habe nicht den Eindruck, dass so viele Männer in meinem Umfeld da voll die Allies geworden sind und sich da voll mit auseinandersetzen wollen. Also ich hatte letzte Woche meinen Vater schon seit einer Weile nicht mehr gesehen. Und zum Beispiel merke ich, mit so ja älterer Generation darüber zu sprechen, über so Weiblichkeit, Männlichkeit und über so Gleichberechtigung, total schwierig. Also der hat das komplett abgeblockt und wollte absolut keine Verantwortung übernehmen oder irgendwie Einsicht.
Über was dann?
Wir haben so drüber gesprochen, wie man so streitet. Und zum Beispiel hat er gesagt, ich sei zu sensibel. Und für mich war das so wirklich so ein Punkt, wo ich gedacht habe, Alter, sag mir nicht, dass ich zu sensibel bin, wenn ich dir Sachen, so wenn ich mit dir über Sachen sprechen möchte, so ja, wie wir miteinander umgingen oder keine Ahnung was. Und wo ich ihm auch zum Beispiel gesagt habe, irgendwie das verletzt mich. Aber er halt in keinster Weise so drauf geachtet hat, irgendwie das zu verändern. Und da ging es zum Beispiel auch um so ja feministische Themen und keine Ahnung was und so null Einsicht. Und ja, dass so Menschen, die einem so nah sind, irgendwie da gar keine Verantwortung übernehmen für solche Sachen, das ja stört mich irgendwie.
Ich glaube, ich habe schon sehr viele Männer in meinem Umkreis, die Allies sind und die das auch total checken und die sich total viel mit Frauen austauschen. Aber natürlich gibt es auch welche, die das nicht tun.
Mm.
Und das fällt mir dann eben vor allem auf. Also das, was jetzt Hannah auch angesprochen hatte mit dieser Kluft zwischen Männern und Frauen, das ist was, was ich dann eher so auch im weiteren Sinne mitbekomme. Und das ist was, was mir auch irgendwie persönlich, also ich habe es eh vorher angesprochen, dass ich das kenne. Es hat mich persönlich vor ein paar Monaten, wie das mit Giselle Pellico war, total, da habe ich das total gemerkt.
Ja, ja.
Da war, weil ich habe gemerkt, so alle Frauen in meinem Umkreis reden da total drüber, so in Richtung, das könnte dann, keine Ahnung, eben dein Ehemann sein, das könnte dein Vater sein, das könnte
dein Partner sein,
du so in die Richtung, du bist vor keinem Mann sicher. Es könnte wirklich jeder sein,
ja.
Der normale Mensch. Und ich glaube, dass das schon auch nochmal viel ausgelöst hat bei Frauen. Und auf der anderen Seite verstehe ich aber auch, dass Männer sagen, also ich kenne zum Beispiel viele Frauen, die auch, wenn sie irgendwie von Dating-Geschichten erzählen und dann hat sich der Mann nicht so 100% korrekt verhalten, dass sie dann immer gleich sagen, Männers. und das ja auch total pauschalisieren. Und ich verstehe dann auch, dass dann Männer so eine Abneigung bekommen und sich denken, ey, immer sind wir die Bösewichte. Weil natürlich gibt es auch Männer, die sich gut verhalten.
Ja, das bei Giselle Pellico oder nach dieser Steuerung F-Recherche, ne, wo es ja auch diese Telegram-Gruppen gab, wo es um so Date-Rape und sowas ging. Da habe ich nämlich auch gesehen, dass die Männer in meinem Umfeld weniger sich für das Thema interessiert haben. Und ich war total entsetzt, als ich diese Videos, diese Nachrichten etc. gesehen habe. Und das war nicht so ein Thema. Genau, was du meintest. Es war einfach nicht so ein Thema. Für uns war es total präsent und wir haben eigentlich jede Woche uns irgendwelche Updates gegeben zum Prozess oder keine Ahnung was. Oder uns Sachen hin und her geschickt. Aber ja, nicht bei den anderen. Aber ich finde das auch sehr unterschiedlich, je nach Freundesgruppe. Also wie offen die Leute da sind. Und ich merke schon, dass sich das verändert. Also mit manchen Leuten, mit manchen Typen, die ich jetzt nicht so gut kenne, zum Beispiel von meinem Freund, die Freunde oder so, wo die am Anfang sehr abgeblockt haben, wenn ich über solche Sachen gesprochen habe, aber die jetzt mittlerweile auch ein bisschen empfänglicher sind.
Hast du sie daran gewöhnt?
Genau. Doch eine positive Entwicklung.
Falls ihr selbst von Gewalt betroffen seid, verlinken wir euch in den Shownotes die Hilfsangebote. Und wenn ihr selbst gewalttätig geworden seid, findet ihr über die Website der Bundesarbeitsgemeinschaft für Täterarbeit eine Beratungsstelle in eurer Nähe. Auch den Link packen wir euch in die Shownotes. Das war's mit der Sonderfolge zum Thema Gewalt an Frauen. Schreibt uns gerne hier in den Kommentaren oder auch auf Instagram, wie ihr die Folge fandet und zu welchen Themen ihr euch sonst noch Sonderfolgen wünscht. Danke an alle, die zugehört haben. Mein Name ist Magda.
Ich bin Julika, wir sind Funk. Funk ist ein Angebot von ARD und ZDF. Tschüss!
Ciao!
Die Funk-Podcast-Empfehlung.
Hi Freunde, wir sind Dominik und Kevin vom Edeltalk und wir haben von Funk die Möglichkeit bekommen, hier unseren Podcast zu bewerben. Aber da haben wir gar keinen Bock drauf, deswegen wird Dominik jetzt einen kleinen Vortrag halten über die Fruchtfliege auf Schwäbisch.
Ah, herzlich willkommen, also es geht los. Das Gehirn von der Fruchtfliege besteht aus ca. 100.000 Nervenzellen. Ganz schön viel. Eine geringe Zahl im Vergleich zum menschlichen Gehirn mit rund 86 Milliarden Neuronen. Jesus Maria.
Wenn euch das Thema Fruchtfliege noch mehr interessiert, habe ich schlechte Neuigkeiten, weil wir reden da im Podcast wirklich nie drüber. Wir reden aber über andere lustige und spannende Themen. Jeden Sonntag 18 Uhr, überall, wo es Podcasts gibt. Schaltet doch gerne mal ein. Versprochen, wir sind wirklich lustig.
Wirklich, bitte. Schaltet bitte rein. Wirklich, bitte. Die Mieten werden immer höher. Tschüss.